Lasst uns Platz nehmen. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Weg und Wahrheit und Licht und Leben und Brot und Stab und Stecken und Felsen. Was der Herr Jesus so alles ist. Alles, was du brauchst, du musst es nur ihn angucken und er ist der daseinende Gott, der daseinende Herr. Heute sprechen wir über das Gebet. Und Beten ist Atmen der Seele, Gespräch mit Gott, sowas, das Beten so alles ist. Und die Jünger haben, nachdem sie gemerkt haben, wie der Heiland betet, dann haben sie gesagt, Herr, lehre uns beten. Wir möchten auch so beten, so erhörlich beten. Und wir können heute eine ganze Menge vom Heiland lernen. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Freitag wird das Thema sein, achte auf die kleinen Anfänge. Es ist Frühling, es schlägt aus. Achte auf die Knospen, was da kommt, verstehst du, was Gott alles vorbereitet hat. Samstag wird das Thema sein, jetzt ist die richtige Zeit. Jetzt ist der Augenblick, du solltest auf dieses göttliche Kairos achten. Jetzt ist der Zeit, just in time, wie Gott handelt und wie Gott wirkt. Und Sonntag werden wir auch über das Wirken Gottes uns Gedanken machen. Gottes Wort wirkt Wunder, preist dem Herrn. Das ist das, was ich ankündigen möchte. Gott ist ein guter Gott. Wie und wo betet man am besten? Wir haben ja am letzten Sonntag das Thema gehabt, Gott will das Beste für dich. Und heute wollen wir ein Stückchen weitergehen. Wo bete ich am günstigsten? Wo ist die Luft am besten? Wo kann ich mit Gott persönlich reden, ohne Vorwahl? Du musst nicht nach Israel fahren, um mit Gott zu sprechen, ohne Vorwahl. Du kannst auch so mit Gott reden, wo du bist und wo du stehst. Er sagt, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. So, das Gebet eines Gerechten, oder wie Jakobus sagt, eines Bewährten, vermag viel. So, wie betet man? Wie komme ich zu diesem Gebet? Wo lerne ich das echte, wahre Beten? So, wir wollen dabei jetzt einfach das Gebet anschauen. Wir sollten Beter sein und Wunder vollbringen. Wer betet, der vollbringt Wunder. Der schafft Wunder. Der schafft die Voraussetzungen für Wunder. Beten sollte nicht das Letzte sein, so das fünfte Rad oder so Not. Helfer in irgendwelche Situationen. Nein, sollte das allererste sein. Gott hat mir einmal ein prophetisches Wort gegeben. Wir sollten mit dem Herrn reden, Gott bitten, bevor wir aus dem Haus gehen, bevor wir was unternehmen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Nicht, wenn der Karren verfahren ist. Lieber Gott, hilf jetzt ganz schnell. Bitte, bitte, bitte. Ja, Gott will immer gebeten werden. Es passiert sehr viel, wenn wir beten. Wir haben das noch gar nicht richtig entdeckt vielleicht. Wir sollen viel mehr probieren zu beten. Bitte, so wird euch gegeben. Wie betet man erhörlich? Wie betet man effektiv? Wie betet man, dass was passiert? Und ich will ein paar Gedanken hier bringen aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem eigenen Leben. Denn ich habe eines gelernt. Bitte und du wirst empfangen. Klopf an und es wird dir aufgetan. Suche und du wirst finden. Jesus selbst vollbrachte manchmal ganze Nächte im Gebet, in einer Einöde, in der Wüste und so weiter. Er hat durchgebetet. Das ist etwas, was die Pfingstler früher gehabt haben. Die haben gesagt, hast du schon durchgebetet? Dieses Durchbeten, bis du die Antwort von Gott bekommen hast. Durchgebetet, so lange beten. Und Jesus hat so lange gebetet, bis er durchgebetet hat, bis er durch war. Bis auf der anderen Seite eine Antwort kam, eine Resonanz, ein Feedback. So lange hat er mit Gott gerungen, bis er es bekommen hat. Und wir wissen, im Garten Gethsemane hat er sogar dreimal beten müssen, weil die Antwort nicht kam. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vielleicht ändert Gott seine Meinung. Nochmals ein Versuch, nochmals ein Anlauf. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Auch nichts passiert. Und das dritte Mal, dann sagte Vater, dein Wille geschehe. Und dann kam ein Engel und er trank diesen Kelch bis zur Neige und er sagt, dein Wille geschehe. Weißt du, wir müssen manchmal fünfmal beten, bis wir einverstanden sind mit Gott. Weißt du, wir wollen schachern, wie die Juden mit dem lieben Gott verhandeln. Ja, wer weiß, vielleicht sind es 50 Gerechte, vielleicht sind es 40 Gerechte in Sodom, so wie Abraham. Vielleicht sind es 30 Gerechte. Oder vielleicht sind es 20 Gerechte. Verstehst du? Er hat gesagt, mit Gott geschachert, mit Gott gehandelt. Und beten ist nichts anderes wie mit Gott verhandeln. Mein Wille und Gottes Wille. Und jetzt müssen wir abwägen, sind wir eins, sind wir im Einklang, sind wir mit Gott einverstanden, sind wir in seinem Plan, sind wir in seinem Willen. Jesus hat so lange gebetet, so lange gerungen, bis die Antwort Gottes kam, bis er die Gewissheit hatte, Gott hat mich gehört. Und die Antwort ist jetzt unterwegs. Dein Wille geschehe. Er verbrachte also ganze Nächte im Gebet, auch seine Jünger, wenn er sie so erwählte. Und ich denke, das war nicht immer einfach. Und der Herr sagt, und du wählst jetzt den Judas. Ich weiß, was mit dem passiert. Der wird mich verraten. Der wird mich ausliefern. Oder jetzt erwähle den Petrus. Weißt du, jeder Jünger wurde einzeln herausgebetet. Und er wusste, was wie die sich benehmen, wie die sich verhalten werden. Nicht alle sind so wie Johannes, so süß und lieb und nett. Nein, Petrus hat seinen Herrn verleugnet. Und der Herr hat gerade, der Vater im Himmel hat ihm gerade diese gegeben. Ihm, die ihn begleiten, die seine Jünger sein sollen, die er senden kann in diese Welt. Also ganze Nächte besprach er sich im Gebet mit Gott. Er besprach sich nicht mit Menschen und mit Blut und oder mit Fleisch und Blut, sondern mit dem Vater. Und der Vater hat gesagt, das ist der Judas Ischariot, nimm den. Der wird dich verraten. Der wird, was weiß ich, alles noch anstellen. Jesus nahm sich deshalb so viel Zeit, um zu beten. Ich kann mir vorstellen, er hat für Judas 3, 4, 5 Mal gebetet, bis er den Judas erwählte. Es war nicht so einfach. Also es ist nicht einfach, auf den Willen Gottes einzugehen. Fürs Fleisch und Blut absolut nicht. So, es geht nicht um die langen Gebete, sondern dass man diesen Tagwerk mit Gott plant, dass man bespricht, so Betriebsbesprechung, die Sitzung mit dem Chef, mit dem Boss, mit dem Unternehmer, so das und das und das und das ist dran. Jetzt wird es ausgeführt, die Befehle. Jesus sagt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden, Matthäus 6, Vers 7. Viele Worte machen nicht das Gebet aus, dass wir wiederholen, mal von der Seite, von dieser Seite und mal von vorn, mal von hinten. Nein, wir sollen konkret sein. Dieses pausenlose Reden wird nicht viel bringen. Ich werde nie vergessen, wir hatten mal eine Gebetsnacht. Weißt, wenn du eine ganze Nacht betest und die Leute nicht gewöhnt sind, eine ganze Nacht zu beten, mitten so in der Mitternacht oder so kurz nach Mitternacht steht einer auf und sagt, Vater, wir beten jetzt schon 7 Stunden, wann kommt die Erweckung? Weißt du, und noch so laut, wann kommt die Erweckung? Wir können manchmal 70 Stunden beten und die Erweckung kommt nicht. Wenn Gottes Zeit ist, wenn die Gottes Zeit erfüllt ist, dann passiert das. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus betet nach Lukas 22, Vers 44, inständig, konkret. Er rang um den Willen Gottes. Vater, dein Wille geschehe. Er betete aus der tiefsten Seele. Er rang mit dem Vater. Er bat dem Vater, Vater, hilf mir. Hilf mir, dass ich damit einverstanden bin. Eigentlich müssen wir beim Beten Gott bitten, dass er uns hilft, dass wir mit seinem Willen einverstanden sind, dass ich den Weg gehen kann, das, was du für mich vorgesehen hast, dass ich das annehmen kann, diesen Judas, uiuiui. Also das ist für mich das Schwerste. Wenn ich so dran denke, für den Heiland war das Schlimmste, der wird mich verraten. Und er wusste schon, einer von diesen Jüngern, die ich erwählt habe, wird mich verraten. Er bat, Vater, hilf mir, hilf mir, dass ich das tun kann. Dass ich das Kreuz verkrafte, dass ich standhalte, diesen Peitschenhieben, dass es mich nicht ekelt, diese Spucke. Wer weiß, ob die Zähne geputzt haben, die Soldaten. In aller Liebe. Verstehst du? Die haben ihn angespuckt, Ohrfeigen gegeben. Vater, hilf mir, dass ich das alles ertrage, was jetzt auf mich zukommt. Er bat Gnade um Hilfe und Gnade und um Hilfe. Weißt du, wir sollten, wenn wir beten, mit Gott ringen und sagen, Herr, hilf mir, dass ich das annehmen kann, was du mir vorgeplant hast und vorgesehen hast, den Weg, den du mir vorgezeichnet hast, dass ich den Weg gehen kann. Er betete aus dem Herzen. Weißt du, das Herzensschrei. Näher, mein Gott, zu dir. Wir sollen nicht beten, dass wenn die Sache verfahren ist. Als die Titanic unterging, hat der Kapitän angewiesen und jetzt spielt das Lied Näher, mein Gott, zu dir. Das wurde auf der Titanic, als es unterging, noch gespielt. Näher, mein Gott, zu dir. Nein, wir sollten die Nähe Gottes suchen, bevor die Titanic untergeht, bevor wir mit dem Eisberg zusammenstoßen. Beten. Ich habe auf meiner Facebook-Seite habe ich die Stoßgebete. Wir haben hier schon mal gedruckt, Stoßgebete. Weißt du, die Stoßgebete, einfach so aus dem Herzen, so Hilfeschrei. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Herr, hilf. Herr, erbarm. Nimm mich meine. Herr, steh mir bei. Herr, führe mich. Herr, segne mich. Weißt du, das sind Stoßgebete. Du brauchst nicht lange Romane dem lieben Gott erzählen. Er weiß, bevor wir bitten, was wir brauchen. Aber er will gebeten werden. Gott will gebeten werden. So, nicht die Länge macht gute Gebete aus, sondern dieses Ausharren, diese Hingabe, Herr, ich liebe dich. Herr, ich will, dass dein Wille geschieht, aber steh mir bei. Ich kann es nicht. Ich muss euch ehrlich sagen, als ich gefastet habe, ich muss jetzt zuerst mal fasten, dass ich überhaupt fasten kann. Du schaffst es nicht. Aus deinem eigenen Fleisch, aus deiner eigenen, ja, weißt du, ich habe Freude gehabt, ich wollte Gott suchen, ich wollte Gott näher kommen. Aber das kannst du nicht von dir aus, das muss der Heilige Geist einem helfen. So, beim Beten zählt dieses Ausharren. Und beim Beten ist auch sehr wichtig, dass wir die Türe benutzen, solange sie offen ist. Und wenn die Tür zu ist, ist es zu. Wir sollen so lange bei dem Herrn anklopfen, solange der Herr noch Sprechstunde hat. Und der Herr hat noch Sprechstunde. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Jetzt rufe zu dem Herrn. Und so weiter. Und dann will er uns antworten. Solange noch was da ist auf Lager. Verstehst du, wenn die Lager leer sind, wenn da nichts mehr da ist, wenn die Zeit ausgelaufen ist, da kannst du beten, da wird nichts passieren. Und wir haben in der Bibel Fälle, wo Gott sagt, betet nichts. Selbst wenn Samuel und selbst wenn Daniel beten würde und selbst wenn der Jeremia beten würde, es würde nichts nützen. Die Zeit ist abgelaufen. Wenn es kaum Daumen Gottes läuft, in der Endzeit, wenn die Engel sich schon Spalier hinstellen und die Posaune schon ansetzen, dann brauchst du nicht mehr beten. Jetzt solltest du beten. Jetzt ist die angenehme Zeit. Man sollte beten aus dem Herzen, aus Liebe zu Gott. Ein Gebet, das Gott immer hört, ist, Herr, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich. Du solltest dem Heiland viel öfter sagen, Herr, ich liebe dich. Und nicht immer, bitte, 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 bitte. Und betteln. Wir sind keine Bettler. Wir sind Kinder Gottes. Das wahre Gebet besteht in der Tat mehr aus Seufzen, aus Tränen, aus, ja, wo das Herz ausgedrückt wird, aus Reden mit dem Vater. Nicht nur betteln und so weiter und zum Heiland gehen, wenn man was braucht. Wir sollen zum Heiland gehen, wenn wir nichts brauchen. In der angenehmen Zeit. Wenn man betet, soll man glauben und auch erwarten, das, was passiert. Also ich gehe nicht irgendwo einkaufen, weißt du, wo wenn ich nichts brauche. Aber wenn ich was brauche, dann gehe ich einkaufen. Gebete ohne Glauben sind wirkungslos. Und wir sollten, wenn wir beten, ihr Lieben, vom Ziel her beten. Schon sehen, es ist perfekt, der Karren ist beladen, der Wagen ist beladen, der Herr kommt mir entgegen, ich muss nur meine Hände ausstrecken. Vater, gib. Du kannst glauben ohne Gebet, aber du kannst nicht beten ohne Glauben. Das ist so wichtig. Wir brauchen Gebet und wir brauchen Glauben. Glauben ohne Gebet ist nutzlos. Also, Vater, hilf mir, dass ich dir vertrauen kann, dass ich etwas erwarten kann, dass ich deinen Willen freie Bahn gebe, grünes Licht für Gott. Nicht, dass du grünes Licht vom Herrn brauchst, auch Gott braucht grünes Licht von dir aus. Herr, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt. So wie wir ohne Atmen nicht auskommen können, so können wir als Christen ohne Gebet nicht auskommen. Das ist meine Feststellung zuerst mal als Einstieg. Wer erfolgreich beten will, der muss glauben, dass es einen Gott gibt. Du brauchst nicht beten, wenn du nicht an Gott glaubst. Dieses Gebet ist dann, geht bis zur Decke, nicht einmal bis zu Wolken, verstehst du? Egal, wie du vibrierst. Beten ohne Glauben. Weißt du, ohne an Gott zu denken, dass er mich hört, du brauchst gar nicht wählen. Du brauchst wie beim Telefon die Chipkarte. Verstehst du? Sonst hast du keine Verbindung. So hast keine Verbindung, verstehst du? Du kannst lange drücken und machen und dich bewegen. Glaube ist der Schlüssel zum Gebet. Wenn du glaubst, es wird so geschehen, dann wird es geschehen. Erst Glaubensgebete sind wirksam und sie beginnen immer mit der Anbetung Gottes. Das Vaterunser ist so ein Schlüssel. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Also erstmal preis Gott und lobst Gott und malst Gott in den schönsten Farben. Nicht in Schwarz, in Regenbogenfarben. Wunderbar, Herr, du bist herrlich, du bist wunderbar. Und wenn du anfängst, den Namen des Herrn zu rühmen, den Herrn zu ehren, dann sagt er, ja, was willst denn du eigentlich jetzt von mir? Was kann ich für dich tun? Und dann kannst du es bitten. Weißt du, wir brauchen die Genehmigung vom Herrn, dass wir aufstehen und dass wir mit Gott reden und unsere Bitten, unser Anliegen vortragen. Bevor du bittest, bete Gott an, preise ihn. Und so weiter. Und wisse, er hat das Beste für mich vorgesehen. Egal was passiert, ob ich jetzt bitte oder nicht, ich bete ihn an, aber er wird das Beste, das Allerbeste in meinem Leben fügen und geschehen lassen. Beim Beten geht es nicht, und jetzt pass auf, nicht um unsere Wünsche, sondern beim Beten geht es um den Willen Gottes. Vater, was willst du von mir? Nicht, was ich mir wünsche. Auch wünschen würde ich mir so viel. Neues Auto, größeres Haus, schöne Kleider. Was weiß ich, was ich alles mir wünschen würde. Weißt du, ich habe so viele Wünsche. Wenn ich so die Werbung angucke, guck mal, die haben das und die haben das und die haben jenes. Also ich könnte mir alles wünschen, aber nicht alles dient mir, fördert mich. Der Wille Gottes, das ist das Beste für uns. Der Wille Gottes. Was will Gott von uns und für uns? Und das ist nicht einfach herauszufinden, was ist das Beste. Du weißt, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich mag. Du weißt, dass ich dir gefallen möchte. Du weißt das alles. Ich bete dich an. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich offenbart in Jesus Christus. Ich bete an. Und dann, wenn du Gott anbetest und jetzt die Sachen kommen sollten, dann kommen Prüfungen. Weißt du, wenn du betest, pass auf, was du betest. Ich habe mal ein dummes Gebet gesprochen in meinem Leben und das würde ich heute nie mehr beten. Das kommt alles von selber, verstehst du? Wenn der Wille Gottes passiert, dann passiert es. Ich habe mal Predigt gehört, oh, wir müssen zerbrochen werden. Wir müssen wirklich ganz unten liegen und wirklich geknackt sein und was weiß ich, geknickt. Und ich habe dann gebetet, lieber Gott, zerbrich mich. Du, dann bin ich in der Mühle Gottes reingekommen. Du, da ist von mir bald nichts mehr übrig geblieben. Ich wusste gar nicht, wo ich stehe. Bei mir stand alles auf dem Kopf, alles ganz verkehrt. Herr, zerbrich mich. Weißt du, wenn die Zeit kommt, Gott zerbricht uns und er heilt uns. Aber ich muss nicht extra bitten. Weißt du, der Teufel hört mit. Deine Gebete werden abgehört. Herr, du weißt es. Du weißt, was ich möchte. Ich möchte nicht mehr lieben, mehr nicht. Und wie das passiert, das ist dann deine Sache, Gott. So bitte Gott, dass er dir hilft, zu erkennen, was wichtig ist, dass du dich in die Hände Gottes fallen lässt und sagst, Herr, hier bin ich, segne mich, berühre mich, begegne mich, schenk mir Gnade. So ist es oft einfach, mit Gott zu reden. Weißt du, sag ihm, und dann, wenn du ihm alles gesagt hast, dann sagt er, du, ich will jetzt prüfen, ist es dir wirklich ernst? Ist es wirklich dein Ernst, dass du mich mehr lieben möchtest? Jetzt zeige ich dir, das nehme ich dir weg und das nehme ich nicht weg und das erfülle ich nicht und das mache ich nicht. Liebst du mich immer noch? Oder sagst du mir im Angesicht ab? Denn Gott benutzt Prüfungen, Schmerzen, Kummer, um uns im Glauben wachsen zu lassen. Das benutzt du, wenn du betest. Du sagst, ich möchte dich mehr lieben. Ja, dann kommen Dinge, die dir gar nicht gefallen. Liebst du mich dann immer noch? Folgst du mir immer noch? Bist du immer noch in der Versammlung, wenn es so unangenehm wird? Hässlich? Und dann, das Gebet ist letztendlich ein Seufzer. Das Gebet ist ein Seufzer. Wie heißt es in Römer? Ach, dass der Heilige Geist uns vertritt mit einem unaussprechlichen Seufzer vom Thron Gottes. Ein Seufzer. Oh Gott, wie lange? Wann hörst du auf? Ja, der Heilige Geist sagt, warte noch ein bisschen. Du wolltest ja zeigen und bitten, dass du ihn mehr lieben kannst. Und jetzt bitte. Und das Gebet ist ja ein Fass manchmal Verzweiflung, ein Ringen. Herr, du siehst, aber ich kann es nicht, ich schaff's nicht. Es wird ganz bügeldick jetzt hinter mir her geschlagen. Das Gebet ist ein Akt des siegreichen Glaubens. Aber Herr, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und dann, du lässt dich an der Gnade Gottes genügen. Du lässt dich fallen und sagst, hier Gott, schlag mich tot und mach, was du mit mir willst. Ich habe solche Gebete schon öfters gesagt. Herr, weißt du, kannst machen, was du willst. Ich bin dir ausgeliefert. Ich habe vieles in meinem Leben nicht ausgesucht. Ich habe nicht ausgesucht, dass ich geboren werde. Ich wollte vielleicht gar nicht geboren werden. Ich wollte gar nicht Mann werden. Vielleicht wollte ich Frau werden. Andere wollten vielleicht Frau, Mann werden. Wir sind nicht gefragt worden. Welche Hautfarbe wir wollen. Gar nichts. Wir sind gar nichts gefragt worden. Und deshalb, Herr, ich bin dir geliefert. Und wenn du diese Einstellung hast, dieses, ich bin geliefert. Ich muss diesen Weg gehen. In Indien habe ich etwas erlebt, in Kalkutta. Ich bin da in dieser Sterbeklinik von Mutter Teresa. Und da sitzt ein Bettler runtergekommen, im Sterben fast. Und ich will ihm da ein paar Dollar geben, damit er ein bisschen Mut kriegt, dass er was anfangen kann mit seinem Leben. Ich will ihm ein paar Dollar geben. Er sagt, nein, nein. Und schreit, ich soll ihn nicht bedrängen. Dann habe ich meinen Bruder gefragt, was ist mit dem Mann los? Der sitzt hier und will hier sterben. Er möchte nicht, dass ich sein Karma verderbe, was es auch immer ist. Verstehst du? Der müsste dann wegen mir nochmals auf diese Welt kommen und das nochmals durchmachen, was alles so vorgezeichnet ist vom lieben Gott. Verstehst du? Er will diesen Weg durchgehen. Und er wollte sich nicht helfen lassen. Und ich habe es verstanden. Aber ich habe viel nachgedacht über diesen Mann dort, diesen Sterbenden, an der Tür von der Sterbeklinik. Weißt du, wir wollen uns so viel ersparen. Nein, 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 Herr, bitte hilf mir. Aber dann, gut, der liebe Gott hilft dir. Aber dann zahlst du die Rechnung nochmals. Und zwar mehr. Ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe selber solche Dummheiten gemacht in meinem persönlichen Leben. Herr, das kannst du nicht. Oh Gott, das ist nicht möglich. Was mache ich dann? Ja, ich komme mal, als meine Frau mal vor Jahren in der Klinik war, nach einem Schlaganfall, sitzt sie ganz auf der Bettkante und sagt, Johannes, mach dich bereit. Ich gehe nach Hause. aber nicht zu dir, sondern zum Heiland. Ich habe gesagt, Heidi, fantasier nicht, verstehst du? Ich bin nach Hause gegangen, auf meine Knie gegangen und habe gebeten, lieber Gott, behalte die Heidi und so weiter, dass sie noch am Leben bleibt. Was das gewesen ist, 10 Jahre Plage, 10 Jahre Qual, 10 Jahre, was es, Tausende von Euro hat es mir gekostet. Verstehst du? Wäre sie heimgegangen, so wie der liebe Gott ihr sagte, ein Engel wäre ihr anscheinend erschienen, dann wäre sie, da wäre es ihr viel erspart geblieben und ja auch mir. Verstehst du? Aber, weißt du, hier habe ich gelernt, Gott nicht erzwingen, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Ich würde heute noch nicht mehr so bitten, wenn Tod und Krankheit und was weiß ich, Schwierigkeiten anstehen, dass ich sage, oh Gott, verschone, bewahre, hilf mir. Gut, wir dürfen bitten, aber wenn ich bete, dann sage ich immer wieder, Herr, dein Wille geschehe. Verstehst du? Viele Menschen vergewaltigen Gott. Gott ist ein Hörer der Gebete. Grundsätzlich, alles, was du bittest, wird erhört. Aber ob es gut ist für dich und mich und für die anderen, das ist ein großes Fragezeichen. Und ich habe gelernt, Herr, dein Wille geschehe. Und das ist nicht einfach, im Willen Gottes zu beten, zu bitten und zu beten. So, wende dich an Gott, du kannst ihm alles sagen, kannst ihm alles bitten und du kannst ihm alles befehlen und anbefehlen und ja, du kannst sagen, Herr, ich lass meine Frau am Leben, lass meinen Mann am Leben, wenn es dein Wille ist. Aber wenn es nicht dein Wille ist, nimm's. Verstehst du? Dein Wille geschehe. Das ist das Schlüsselgebet. Dein Wille geschehe, im Vater unser auch. Nachdem du Gott angebetet hast, bevor du um stägliches Brot gebeten hast, bitte, dass sein Wille geschieht. Wenn du betest, rufst du Gott auf den Plan, Gott wird aktiv, egal was es ist. Er wird aktiv, seine Kraft offenbart sich, seine Kraft wirkt und es passiert, was du bittest. Ich lese in der Bibel, immer wieder passiert, aber bitte, dass der Wille Gottes geschieht. Das ist A und O. Wie betet man? Das war also jetzt mal der Einstieg in diese Seite. Die Kananiterin in der Bibel, die kommt zu Jesus und der Herr Jesus entmutigt sie und sagt, weißt du, Frau, ich bin nur gesandt zum Hause Israel. Ich bin ein Jude und ich bleibe ein Jude. Ja, aber auch die Hündlein leben von dem Brosam, die von des Herrn Tisch fallen. Und so weiter. Und die hat den Herrn Jesus bekehrt, dass der Herr Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in Israel gar nicht gefunden. Diese Ausländerin hier, die lässt sich nicht abwimmeln. Dein Wille geschehe. Weißt du, der Herr muss unseren Weg ebnen. Der Herr muss uns helfen. Sie fiel vor Jesus nieder. Weißt du, manchmal, wenn wir beten, erhört Gott nicht unser Gebet. Warum? Er will, dass wir ihm dabei durch die Not, die da ist, ihm noch näher kommen. Die Frau fiel zu seinen Füßen nieder. Sie kommt Jesus noch näher. So nah war kein Mensch. Auch die Hündlein. Verstehst du, demütigt sich vor dem Herrn. Auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Sie ließ sich von Jesus nicht abwimmeln. Und oft ist, wenn Gott unser Gebet nicht erhört, zuerst mal dein Wille geschehe. Das möchte ich unterstreichen und einrahmen. Dein Wille geschehe. Und dann, wenn du Gott gesagt hast, dein Wille geschehe, und du weißt und das Gefühl, das ist der Wille Gottes so, dann bleib dabei, so wie diese Frau. Jesus erhörte ihre Bitte nicht sofort. Er wusste, was sie antworten würde. Er wusste, auch wenn ich jetzt ihr weh tue, auch die Hündlein leben von dem Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Verstehst? Und sie sagen, ja, genau, das ist's. Er wollte sie an sich ranziehen. Und das ist ihm gelungen. Frau, dein Glaube ist groß. Dein Glaube ist groß. Und dann wurde sie auch belohnt. Was du willst, das soll geschehen. Und die Gesundung der Tochter war da. Weißt du, Gott möchte, dass wir hartnäckig bleiben. Auch trotzdem, wir nicht ganz sicher sind, ist es sein Wille oder ist es nicht sein Wille. Aber hartnäckig bleiben. Und ich habe das auch bei meiner Frau erlebt. Ich habe gebeten und Gott hat das Gebet erhört. Sie kam nach Hause, zu mir, so wie ich wollte. Aber nicht zu ihm. In den Himmel, zum Heiland. Das sind 10, 15 Jahre später gewesen. Aber 10, 15 Jahre später musste ich die Last tragen. Und sie auch. Weißt, wir haben uns beide den Weg verbaut und verdorben. Das ist Liebe, was ich sage. Verstehst du? Ist nichts gemein und nicht gehässig. Wie betet man? Jesus betet sogar, dass Wasser und Blut schwitzte im Garten Gethsemane. So hat er gebetet. So hat er mit dem Vater gerungen. Er hat sich nicht leicht gemacht. Echte Gebete sind kein Spaziergang. Diese Frau ließ sich von Jesus nicht abwimmeln. Und Jesus erhörte ihre Bitte, aber nicht sofort. Und auch der Vater im Himmel hat das Gebet Jesu nicht sofort erhört. Er hat geschwitzt. Hast du auch geschwitzt beim Beten? Und zwar so geschwitzt, dass du nicht nur Wasser geschwitzt hast, sondern auch Blut. Oh Herr, oh Herr. Das Schöne dabei war bei mir, als ich das gemerkt habe, ich habe falsch gebeten, habe ich Buße getan. Ich habe Buße getan. Ich habe gesagt, lieber Heiland, vergib mir. Ich habe dir ins Handwerk gepusht. Ich habe dich bekehren wollen. Ich habe dir Vorschriften gemacht. Ich stand deinem Willen im Weg. Und dann habe ich gesagt, jetzt bade ich aus auch. Jetzt stehe ich gerade für das, was ich angerichtet habe. Und wir sind ausgestanden, haben die Sache ausgestanden. Einige Bibelverse und Verheißungen, dass wir beten dürfen, dass wir bitten dürfen, dass wir empfangen werden, was wir bitten und dass Gott uns geben will. Doch oft kommt das anders. Und wenn das anders kommt, danke Gott dafür. Danke Gott, jetzt, Herr, du hast bisher geholfen so und jetzt machen wir ein anderes Geschäft, eine andere Sache. Wenn ich nur das bete, was mir in den Sinn kommt, und mir kommt manchmal vieles in den Sinn, weißt du, das hätte ich gerne und das möchte ich gerne so und so haben, aber nicht meine Wünsche, sondern sein Wille werde wahr und geschehe. Und deshalb ist so wichtig, Gott hört jedes Gebet, grundsätzlich, er ist ein Hörer der Gebete, aber sind sie auch richtig, sind sie auch gut? Sarah und Abraham, sie wollten meinen Sohn haben, und dann haben sie ein bisschen Gott nachgeholfen, und wie oft helfen wir Gott nach? Und wir haben dann dieses Panschal und die ganze Geschichte. Ich muss so beten, dass die Verheißungen in Erfüllung gehen können. Gottes Verheißungen, Gottes Zusagen, Gottes Pläne. Sonst habe ich nur Enttäuschungen, nur Schwierigkeiten. Sonst, ja, zahle ich drauf. Und der liebe Gott sagt, wenn du das wolltest, gut. Jetzt hat dein Wille geschehen, nicht mein, sondern jetzt geschieht dein Wille, dein Wunsch. Gebete nach dem Willen Gottes, nach seinem Sinn, sind Gebete, die Gott gefallen, die ihn ehren, die ihm Recht geben, die werden erhört. Grundsätzliche Gebete, die immer erhört werden, sind Fürbitte-Gebete. Fürbitte, wenn du für jemanden betest, für jemanden, der dir am Herzen liegt, den Gott dir aufs Herz legt, bete jetzt für den. Und bitte, wenn du betest, bete so lange, also das mache ich in meinem persönlichen Leben, wenn Gott mir eine Last für irgendjemanden gibt zu beten, dann bete ich so lange, bis die Last von mir abgenommen ist. Da kommt der Augenblick, ja, das ist jetzt vorbei. Oder ich kriege eine Antwort, Gott hat der Person geholfen. Und die Sache ist ausgestanden und jetzt kann es weitergehen. Fürbitten werden von Gott grundsätzlich erhört, wenn wir für andere eintreten, wenn wir für andere in den Riss treten. Diese Gebete mag Gott. Da kannst du beten, Herr, hilf ihm, Herr, steh ihm bei, Herr, mach das und so weiter. Hiob betete für seine Freunde, die haben dummes Zeug erzählt. So Gott will, also dass wir nicht ständig um uns selber kreisen. Mir, mein und unser. Wir sollen von uns wegsehen und auf die Not anderer sehen und auf den Herrn sehen. So Gebete sollen, also wenn wir richtig beten wollen, weg von uns. Wo bete ich, wie bete ich, wann bete ich? Das sind meine Themen hier, meine Gedanken, dass wir stellvertretend für andere Menschen in den Riss treten. Bete für deine Stadt. Wie kannst du für deine Stadt? Fang an für deine Straßenkreuzung in deiner nächsten Nähe beten. Da passieren ständig Unfälle. Verstehst du, bete und sag, lieber Gott, stell einen Engel dorthin und behüt, dass der Engel dort aufpassen muss, dass nicht ständig Unfall passiert. Ich mag dieses Blaulicht nicht und dieses Sirenengeheule nicht. Wir dürfen Gott anheimstellen, weißt du, nicht nur für dich beten, sondern bete auch für die Nichtchristen, für die Heiden, für die Ungläubigen. Nicht nur um mich selbst. Gott wendet unser Schicksal, wenn wir anfangen, für unsere Freunde zu beten, so wie Hiob. Hiob betete für seine Freunde, die ihm so dumme Sachen erzählten. Gott will, dass wir stellvertretend für andere in den Riss treten. Gebete sollen weiter. Wie betet man? Wann betet man? Wie sollen diese Gebete sein? In Einheit. In der Bibel heißt es, wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten, das wird geschehen werden. Zuerst einmal die Einheit in dir selber. Seele, Geist und Leib. Verstehst? Was nützt es, wenn die Seele was will und der Geist vielleicht auch noch was will, aber der Körper macht nicht mit? Ein kranker Körper, schwacher Körper, angeschlagener Körper, angeknickter Körper, wenn der nicht mitmacht, da kann die Seele schreien, so viel sie will. Da wirst du geisteskrank am Schluss. Oder wenn der Körper alles will, verstehst du, aber die Seele macht nicht mit. Und der Geist macht nicht mit. Also zuerst mal die Einheit in dir selbst. Und das ist, wo wir als Christen anfangen sollen. Der Ort, wo man betet. Ich muss eins sein, Vater, dein Wille, meine Seele, mein Geist und mein Körper wollen das. Ich brauche das. Wenn der Körper nur will, ist nichts. Wenn die Seele nur will, ist nichts. Und wenn der Geist nur will, was, ist auch nichts. Sondern die Einheit des Menschen. Und dann kommt die Einheit Vater, Sohn und Heiliger Geist und ich. Und dann kommt die Einheit, wenn wir beten, wo zwei Menschen eins werden, Mann und Frau zuerst mal, für die kleinste Versammlung die größte Verheißung. Echtes Gebet braucht Disziplin, dass alle das Gleiche wollen. Und Gott hat es in seinem Wort verheißen, wenn alle das Gleiche tun, sie werden machen, was sie werden alles erreichen. Ich denke nur die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und Gott hat gesagt, als er runtergeguckt hat, was die sich vorgenommen haben, die werden alles ausführen. Die Turmbaugesellschaft, die hat es ausgeführt, was sie sich vorgenommen haben. Und dann sagt Gott, wir müssen runter und die durcheinander bringen, die Sprachen verwirren. Daher haben wir Babylon. Und wenn der Mensch verwirrt ist, wenn die Geschwister verwirrt sind, der eine zieht in der Richtung, der andere zieht in jener Richtung, der andere zieht in der anderen Richtung und jeder will was anderes, den einen ist zu heiß, den anderen ist zu kalt, den anderen ist zu nass. Ja, was? Wie soll das werden? Dann weiß der liebe Gott nicht, der Petrus da oben weiß nicht, soll er jetzt Sonne scheinen lassen oder regnen oder schneien oder hageln? Verstehst du? Wir müssen eins werden. Was wollen wir eigentlich? Was brauchen wir? Echtes Gebet. Echtes Gebet braucht Disziplin. Und ich habe eines gelernt. Richtiges Beten. Eine der ersten Erfahrungen im Gebet war, lass dich nicht ablenken. Nicht einmal von einer Fliege. Ich habe ein offenes Fenster, ich habe mein eigenes Zimmer gehabt. Das Fenster war Richtung Süden und habe ein offenes Fenster. Und wir haben damals so eine Lampe gehabt mit Blech, aus Blech. Unten so irgendwie Blech. Und ich bete, bin so in Gott. Halleluja, ich bin so mit dem Heiligen verbunden. Und da kommt eine blöde Fliege. Schlägt an gegen das Blech. Und dann ist wieder eine Weile Ruhe. Oh Gott, ich danke dir, dass du da bist. Und dass ich dich lieben darf. Halleluja, und ich bete. Mensch, das dumme Vieh da. Und du glaubst gar nicht, wie das dumme Vieh mich durcheinander gebracht hat. Ich konnte gar nicht zu Ende beten. Dann habe ich einen Stuhl genommen, bin hochgestiegen und zuerst mal die Fliege entsorgt. Dann konnte ich wieder beten. Und vielleicht musst du auch deine Unruheherde beseitigen, damit du wieder beten kannst. Und ich habe eines, zeitlang habe ich das gemacht, heute mache ich das nicht mehr, mein Telefon rausgezogen, damit ich nicht angerufen werde. Weißt du, immer wenn ich beten wollte, die Leute rufen die ganze Woche nicht an und den ganzen Tag nicht an, aber immer wenn du im Gebet bist, wenn du den Herrn suchst, zack, klingelt das Telefon, wie verhext. Ich weiß nicht, ob du sowas erlebt hast, aber den aufrichtigen, ehrlichen passiert sowas. Oder da klingelt jemand an der Tür. Zu dieser Zeit kommt sonst niemand. Aber da kommt jemand. Ich will das nur sagen. Wir müssen uns konzentrieren beim Beten. Deshalb ist der Heiland auf den Berg gestiegen. Bis da einer hochkommt, dauert eine Weile und da habe ich meine Ruhe. Und ich habe eines festgestellt, Morgenstund hat Gold im Mund. Und ich habe festgestellt, die schönste Zeit ist so 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr. Oh, da kann ich meditieren, da kann ich nachdenken. Die faulen Leute schlafen sowieso, verstehst? Also ich arbeite sehr viel und ich mache lieber Mittagsschlaf. Aber ich arbeite lieber so in der stillen Zeit, wo alles ruhig ist. Kein Auto, kein Krankenwagen fährt vorbei, gar nichts, niemand hupt. Du musst dich zwingen. Du musst dich zwingen, um mit Gott zu reden. Alles zurücklassen, alles vergessen, alles abschließen. Fleisch und Blut wollen nicht beten. Also mein Fleisch und mein Blut wollen nicht beten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wahrscheinlich auch nicht. Und ich muss mich selbst überwinden. Und da ist Jesus mir ein Vorbild. Früh am Morgen, noch beim Sonnenaufgang, ist er hochgestiegen auf den Berg und dort gebetet. Er ging an einem einsamen Ort, um zu beten, heißt es immer wieder in der Bibel. Dort begegnet er Gott, an einem einsamen Ort. Es ist schön, in der Gemeinde zu beten. In der Versammlung ist was Wunderbares, aber da beten die Leute als Heuchler nur. In aller Liebe, Gott segne sie. Also in der Gemeinde beten die Leute als Heuchler. Weißt du, da legen sie eine Schallplatte auf und Weißt du, und dann wiederholen sie große Worte. Ich werde nie vergessen, ich komme nach Heilbronn als Pastor, übernehme die Gemeinde, da betet so ein einfacher kleiner Bruder, denk Mensch, der betet wie der liebe Gott selber. So heilig und groß und oh, mächtiger. Und als ich dann sein Leben angeguckt habe, da hat seine Frau verprügelt und vieles andere mehr, da hat es vorne und hinten nicht gestimmt. Aber ganz groß. Und dann andere, so, da war eine liebe Schwester, die hat geheult, oh lieber Gott, du weißt, dass ich dich lieb hab. Verstehst? Aber das war eine Heuchlerin. Die hat den Leuten die Würmer aus der Nase gezogen. Wenn du weißt, was es ist. Weißt, alles, weißt, aber so gejammert, so mitleidmäßig und ach, richtig, den Leuten Vorschriften gemacht und dann und kritisiert. Und wie hat sie die kritisiert? Das glaubst gar nicht. Mann, die können ihre Kinder nicht erziehen, die gibt ihrem Mann kein gescheites Essen, muss sich nicht wundern, wenn bei der das und das passiert. Gott, deshalb das einsame Gebet, weg von allem, weg von der ganzen Gemeinde. Und dann so beten, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Egal wie, auch wenn du stotterst. Als junger Christ habe ich eine Katastrophe für mich persönlich erlebt und ich bin Gott dankbar für die Katastrophen. Die haben mich wieder auf die Beine gebracht. Die haben mich zurechtgerückt. Die haben mich von den Menschen erlöst. Wir haben eine Brüdergebetsstunde gehabt. Wir waren so 17 Brüder, das weiß ich heute noch. Wir beten im Kreis, einer nach dem anderen. Und ich konnte damals noch nicht richtig Deutsch. Und dann habe ich ein bisschen gestammelt. Und der, die das durcheinander gebracht. Und was weiß ich, was ich da alles gemacht habe. Da kommt ein Bruder und klopft mir auf die Schulter. Bruder, ich möchte dir helfen beim Beten. Und ich würde dir gerne ein Gebet aufschreiben und so weiter. Und das Gebet ist gar nicht richtig deutsch gewesen und so weiter. Ach, was er mir alles erzählt hat. Der hat schon lieb gemeint mit mir. Aber, weißt du, der hat mein Gebet kritisiert. Und da habe ich die Nase voll gehabt. Da habe ich gesagt, Mensch, weißt du, ich will mit Gott reden und nicht euch einen Vortrag halten. Verstehst du? Ich wollte mit dem lieben Gott mein Herz ausschütten und nicht grammatisch und einfach alles perfekt machen und so weiter, keine Wiederholung. Ach, was der mir alles erzählt hat. Der war ein Lehrer, verstehst du? Ich wollte mich doch belehren. Es ist okay, war ein lieber Bruder. Aber das hat mich geheilt. Ich bete nicht für Menschen und ich bete nicht vor Menschen. Wenn ich bete, ich rede mit Gott. Und wenn es denen nicht passt, die sollen mir den Puckel runterrutschen. Entschuldigung, ich störe mich nicht darum. Verstehst du? Ich rede mit meinem Vater. Der redet mit dem, seinem Vater und ihrem Vater. So, deshalb, wir reden mit dem Vater. Jedes Kind ist anders. Wenn ich manchmal so meine Enkel angucke, weißt du, da kommen sie und sie erzählen dem Papa was. Verstehst du? Ich verstehe überhaupt kein Wort, was der da sagt. Aber der Vater versteht es. Der Vater versteht es und die Mutter versteht es auch. Nur Gebabbel. Omnifuß. Ach, verstehst du, das ist Omnibus bei dem. Weißt du, es ist so süß, verstehst du? Und die Kinder reden mit dem Daddy, aber lieber Vater, ein Stammeln, Seufzen und der Heilige Geist vertritte mit einem unaussprechlichen Seufzer. Und dann sagt die Mutter, er hat das und das gesagt. Die hat es verstanden. Ich nicht. Verstehst du? Und so ist Gott, der Heilige Geist versteht uns. Und wenn wir beten, wir sollen aufhören, vor Menschen zu beten, wir reden durch den Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist vertritt uns. Ob man Spanisch, Russisch, Chinesisch oder welche Sprache auch immer man betet oder ob man in Zungen betet. Ja, die Bitten müssen wir sowieso von ihm haben. Und Gebet ist eine Zwiesprache mit Gott. Ein Reden mit dem Vater. Im Geist und in der Wahrheit. Weißt du, was Gott will, dass, wenn wir beten? Ehrlich sein. Grundehrlich sein. Das ist, was der liebe Gott will. Ich denke nur an das Gebet vom Zöllner. Und das Gebet vom Pharisäer. Gott, ich danke dir. Oh, ich danke dir. Ich danke dir, Vater. Und was ist das für alles Dank? Gar nicht so schlecht. Verstehst du? Er betet Gott an. Aber er betet nur theoretisch. Und dann kommt dieser Arme, der liegt da und der hört das mit, der kriegt Komplexe. Und weißt du, manchmal ist es so schlimm, manche Jungbekehrte kriegen Komplexe, wenn so alte Hasen, alte Christen beten. Ich denke, Mensch, so kann ich nicht beten. Also ich werde nie öffentlich beten. Also ich kann gar nicht so geschwollen reden. Gott, ich danke dir und ich preise dich. Und dieser Sünder schlägt an die Brust, ans Herz. Gott sei mir Sünder gnädig. Und er geht gerechtfertigt aus dem Tempel und der andere geht wieder stolz nach Hause, wie er gekommen ist. Lukas 18, Vers 13. Er schlug an die Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Wenn wir beten, sollen wir nicht selbstgerecht sein, so wie der Pharisäer. Ich danke dir. Eigentlich, das ehrliche Gebet ist, ich kann gar nichts. Alles Herr bist du. Ich weiß nicht, wer den Text hier bei uns geschrieben hat. Alles Herr bist du, steht nicht mehr dran. Das muss abgestellt werden. Aber gut, ich weiß es noch. Verstehst du? Wir haben in den Noten. Aber da wurde weggeschnitten. Alles Herr bist du. Alles Herr bist du. Wahrscheinlich ist nicht mehr kein Platz drauf gewesen auf der Folie. Alles Herr bist du. Wir sollen nicht selbstgerecht beten, so scheinheilig alles, was wir können, was wir machen. Und zwar, wir sind alles Gnadenkinder, wir sind da aus Gnaden und nicht sonst nicht. Der Zöllner betete in Demut, aufrichtig, ehrlich und geradeaus. Und weißt du, was Gott anschaut? Nur die Motive. Gott interessieren nicht die Worte, Gott interessieren die Motive. Dein Herz. Die Motive, die Beweggründe sind ihm wichtiger als alle Worte. Weißt du, Gott segnet das einsame Gebet, das ehrliche Gebet, das Gebet, das aus dem Herzen kommt, aus dem Mund der Unmündigen. Verstehst du? Habe ich mein Lob zubereitet? Da musst du nicht sagen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Halleluja. Weißt du, bring alles durcheinander. Gott weiß es, was es ist. In der Schweiz, da sind zwei Buben, gut katholisch, und die waren im Religionsunterricht. Und der Lehrer hat gesagt, wenn die Glocken läuten, müsst ihr beten oder in die Kirche gehen. Aber die waren auf dem Feld, haben draußen gespielt, der Jüngere und der Ältere spielen draußen. Und dann läuten die Glocken. Dann sagt der Jüngere, du, wir müssen beten. Die Glocken läuten, hörst du es nicht? Und dann sagt er, ja, aber ich kann nicht beten, was soll man beten? Und dann haben sie besprochen, der Ältere sagt, gut, wir werden das Alphabet rauf sagen, ein paar Mal rauf und runter. Und dann kann sich der liebe Gott sich zusammenschneiden, was er will. Das Alphabet, verstehst du? Ganz einfach. Gott findet schon raus, was wir meinen, was es sein soll, was Gott geben sollte. Gott segnet das Gebet vor dem Tagesanbruch an einem einsamen Ort. Weißt du, wo wir noch unbelastet sind, morgens, ausgeschlafen, frisch gewaschen und so weiter, gereinigt, wir gehen gereinigt zum Vater. Das ist nämlich warum, du hast noch keine Sorge, noch keine Last, da klopft niemand an die Tür. Jesus hat sich zum Beten Zeit genommen, hat sich von anderen entfernt. Und wenn du betest, du sollst dich von allen Leuten entfernen, von Mann und Frau und was weiß ich, was alles ist, Kinder. Der ganze Kinderlärm, verstehst du, der will was und jener will was. Ich weiß, wie das ist, wenn du mehrere Kinder zu Hause hast. Weißt du, nichts sollte zwischen dir und dem Herrn dazwischen kommen und das Gespräch stören und irgendwie von außen beeinflussen, den Verstand beeinflussen. Es ist so wichtig, dass du dich auf Gott konzentrierst. Das ist Gebet. Wo betet man? Wie betet man? Wann betet man? Haben wir schon ein paar Sachen festgestellt. Matthäus Kapitel 18, Vers 19. Es sind einsame Orte, wo der Himmel besonders nahe ist. Orte des Segens, da wo andere schon gesegnet worden sind, wo andere Gott berührt haben. Weißt du, wo der Himmel schon mal da war, Bethel, wie der Jakob, ich wusste gar nicht, dass das Haus Gottes hier steht, verstehst du? Da sieht die Himmelsleiter auf und ab, die Engel gehen. Es sind Orte, wo die Gegenwart Gottes ist, wo man Ruhe hat. Es gibt gesegnete Orte. Du wirst kaum feststellen, dass ein Raucher in der Kirche Zigarette anzünden wird. Der weiß, was ist gehört, was ist nicht gehört. Der wird vielleicht noch drehen, seine Zigarette, aber rauchen wird er draußen. Es gibt dämonenfreie Räume. In aller Liebe. Und deshalb, wir sollen solche Plätze, wo der Teufel sich nicht aufhält, oder nicht gerne aufhält, solche Orte aufsuchen zum Beten. Bergspitzen. Ja. Da ist zu faul, da hochzusteigen. Und sich zu demütigen vor dem Herrn. Es sind Orte, wo Gott herabschaut und wo der Teufel sich am liebsten verkriecht. Ja. In Saragossa, in Spanien, bin ich mal früh in eine Kirche reingegangen, wollten die Kirche angucken, haben wir gedacht, ja, die Kirchen dort sind noch Tag und Nacht offen. Wir gehen rein. Und weißt du, was das Schöne war dabei? Da kommt ein Geschäftsmann in Seidenanzug, zwei Reiher, der legt seinen Aktenkoffer hin und der betet in der katholischen Kirche. Und hat ein Gebet gesprochen. Ich weiß nicht, was er gebetet hat, aber ich habe das beobachtet und ist aufgestanden gegangen. Ein bisschen weiter um die Ecke kommt jemand anders, auch ein Geschäftsmann, betet. Das heißt, wir sollten beten, bevor wir, und da hat Gott zu mir gesprochen, wir sollen Gott suchen, bevor wir ins Geschäft gehen. Bevor wir unterwegs ins Auto steigen. Und dieser Mann, das sah aus wie ein Geschäftsmann, wie ein Millionär fast. Der betet, kniet sich hin und redet mit Gott, ist eine Weile still vor dem Kreuz. Der kreuzigt sich und dann marschiert er weiter. In der Gegenwart Gottes sein und Gegenwart Gottes suchen. Weißt du, bevor der Teufel dich beeinflusst und bevor die Welt dich überfällt und bevor du auseinandergerissen wirst, suche die Gegenwart des Herrn. Wo wohnt Gott? Wo hält er sich auf? Der Teufel meidet alles, was Gott gehört, zuerst einmal. Was Gottes ist, was für Gott reserviert ist, das meidet der Teufel. Ein Gemeindesaal, Kirche oder was auch immer es ist, was für Gott reserviert ist, was irgendwie mit Gott zu tun hat. In Bayern, und ich bin in Bayern groß geworden, und ich fand das ganz toll, in Bayern gibt es in jeder größeren Bauernstube einen Herrgottswinkel. Weißt du, das gefällt mir. Das ist ein Winkel, da ist ein Kreuz, da mag auch die Maria noch sein und ein paar Josef und was weiß ich. Und da sind Kerzen und die Leute beten dort. Verstehst du, die schauen dort auf. Herrgottswinkel. Da ist ein Winkel für Gott. Und ich habe mich über Bruno Bese gefreut. Also war ein ganz lieber Kerl bei uns in der Gemeinde, ist über 90 Jahre alt geworden. Er hat auch so einen Herrgottswinkel gehabt. Er hat eine Kniebank gehabt, seine offene Bibel, hat eine Kerze noch davor gehabt. Und wenn er an den Tag begann und ja, rausging oder was weiß ich, hat sich dort hingekniet, auf dieser Kniebank mit Gott geredet. Ich finde es toll. Wir sollten auch so Herrgottswinkel haben zu Hause. Ein Altar, ein Hausaltar, wo wir mit Gott reden. Das kann eine Bettkante sein, das kann ein Stuhl sein, das kann irgendetwas sein, wo du einfach vor Gott trittst und du schaust auf den Herrn. Eine offene Bibel und dann lädt es wieder um. Und du wirst feststellen, Gott redet durch diese offene Bibel zu dir. Gott redet. So, es gibt dämonenfreie Zonen, wo der Teufel nicht gerne Gott in die Quere kommt und passt auf. Sachen, wo du extra für Gott reserviert hast, Gott geweiht hast, gesalbte Plätze. Und sobald wir keinen Altar haben, sind wir dem Teufel geliefert. In Ägypten hat Abraham keinen Altar gehabt, hat seine Sarah verloren. Und Gott musste um die Sarah kämpfen und ihm wieder die Sarah zurückbringen. Und er hatte nur Schwierigkeiten gehabt und nur Probleme gehabt. Israel hatte in Ägypten keinen Altar gehabt. Die wussten nicht einmal, wie der liebe Gott heißt dort. Und da kamen sie in Sklaverei, in der Ziegelproduktion. Wenn wir keinen Altar mehr haben, Brüder und Schwestern, dann kommen wir in die Sklaverei. Dann wird unser Mann, die Frau, die Kinder weggenommen. Vom Teufel natürlich. Und wir sollten ein Altar wieder haben, wo wir mit Gott reden. Einen festen Platz. Ein Hausaltar. So, ein Herrgottswinkel. Das gefällt mir. Ein Herrgottswinkel, ja. Wo Gott Opfer gebracht werden, was für Gott reserviert ist. Wo Gott angebetet wird. Orte, wo der Herr wohnt. Das war die Frage bei der Samariterin. Wo betet man Gott richtig an? In Jerusalem, in Gerizim oder wo auch immer. Und dann hat der Herr gesagt, zuerst mal im Geist und in der Wahrheit. Die Örtlichkeit ist nicht so sehr wichtig, aber es tut gut. Es tut gut, wenn wir eine Örtlichkeit haben zum Haus Gottes. Da in der Gemeinde, da bin ich zu Hause und ich fühle mich wohl in der Gemeinde. Wie oft bin ich hierher gekommen zum Predigen und so weiter, da habe ich mich nicht wohl gefühlt und ach, da was weiß ich, Kopf gebrummt und weiß ich. Und dann stehe ich vorne, da ist alles vorbei. Und du bist im Haus Gottes und ist alles vorbei. Weißt du, ist eine ganz andere Luft. Ob du es glaubst oder nicht, es ist so. Da, wo der Herr wohnt, da ist eine andere Luft. Dämonenfreie Zone. Der hält sich nicht auf, der bleibt draußen. Und der wird rausgeschmissen, wenn er reinkommt. Kopf über, Fenster raus und weg damit. Wo Gottes Wort gepredigt und gelesen wird, geglaubt und gebetet wird und gesungen wird, da hält sich der Teufel nicht auf. So, such so einen Platz. Und wie kann ich so einen Platz schaffen? Fang an laut zu beten. Fang an laut die Bibel vorzulesen. Stell dich hin, wenn du nicht betest, jetzt lies mal die Worte Gottes permanent mal. Die Seligpreisung, Psalm 23, die Offenbarung und ganz besonders die letzten zwei Kapitel. Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und du wirst sehen, was da passiert. Der Teufel hält sich am liebsten in den Wüsten auf, leere Städten, wo die Leute passiv sind, sich gehen lassen, sich treiben lassen. Dein Badezimmer. Du im Bad, da ist eine gute Akustik meistens. In aller Liebe. Ja, und du siehst im Spiegel dich gegenüber. Weißt du, wenn du dir im Spiegel siehst, das bist du und der liebe Gott. Deine Seele, dein Geist. Und du kannst sagen, Johannes, ich sag dir, im Namen Jesu, steh auf. Und so weiter. Du kannst dich selber predigen. Du wirst verblüfft sein. Also ich erlebe ganz tolle Stunden im Badezimmer. Preise Gott. Meine Frau hat manchmal ganz dumme Angewohnheiten gehabt, hat sie mit Lippenstift auf den Spiegel rein, da komme ich rein ins Bad, draufgeschrieben, Jesus ist Herr. Verstehst du? Oder Jesus hat alles in der Hand. Einfach, und da stehst du da, oh, Jesus hat alles in der Hand. Und dann siehst du, der hat auch mich in der Hand. Und alle Probleme, alle, die da rein und rausgehen, er hat alle in der Hand. Das ist Proklamation. Lippenstift macht nichts, aber die Aussage, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Der Teufel hält sich gerne auf bei Pharisäern, selbstgerechten Leuten, Scheinheiligen. Weißt du, bei dem Pharisäer da, Simon in Bethanien, als die Maria Magdalena Jesus salbte, da war der Teufel da. Als die Maria Jesus salbte, da der Teufel erfüllte das Herz von Judas in dieser Versammlung. Der Teufel ist da, wo Pharisäer sind. Also halte dich nicht bei Pharisäern auf. Selbstgerechte, Scheinheilige, so korrekte. Weißt du, wir sind nicht korrekt. Keiner von uns ist korrekt. Und weißt du, ich bin nicht korrekt. Und Jesus hat einmal gesagt, wer ist gut? Guter Meister. Wer ist gut? Allein der Vater im Himmel ist gut. So, Satan erfüllte das Herz von Judas im Haus von Simon des Pharisäers. Apostelgeschichte 10, Vers 37. Darum, Jesus zog umher und hat allen Gutes getan, denen, die vom Satan überwältigt waren. Weißt, ganz besonders, ich bin entsetzt. Gerade in Judäa waren die meisten Leute besessen. Euer Vater ist der Teufel, sagt der Herr zu den Juden. Besonders schlimm, da waren sie Blinde, Lahme, Taube, Stumme und alles war Besessenheit. Alle waren besessen. Und es kommt, Besessenheit wirkt sich aus, du kannst nicht mehr hören, kannst nicht mehr sehen, kannst nicht mehr sprechen, kannst nicht mehr laufen. Das ist, wie der Teufel die Leute lähmt. Und Jesus machte diese Leute frei, diese Religiösen. Der Teufel ist bei den Religiösen daheim. Also deshalb meide die ganzen religiösen Leute. Ach, lass sie ihre Suppe kochen, wenn sie wollen. Du preist den Herrn, gehst auf einen Berg. Oh, da siehst du alles, alles ist unten. Und wenn du auf dem Berg bist, mir ist mal in Graz was passiert. Wir sind da mit der Seilbahn hochgefahren. Eigentlich wollten wir nicht, aber wir haben nichts zu tun gehabt. Und wir fahren die Seilbahn hoch. Und das Interessante war, ganz Graz war im Nebel und unten war freie Luft und alles, du hast weit in die Weite gucken können, da nur dort eine Bergspitze, da eine Bergspitze, alles war im Nebel. Und wir waren in der Sonne. Weißt du, Bergspitzen, such Bergspitzen auf, such Highlights in deinem Leben. Jesus stieg auf eine Bergspitze und hat mit dem Vater geredet. Wenn du beten möchtest, und ich habe gesagt, ja, wo, wann und wie, geh und nimm einen Höhepunkt. Preise die großen Taten Gottes, Golgatha. Preise das Volk Israel, wie Gott das Volk Israel geführt hat, mit Manna versorgt hat, durchs Meer geführt hat. Ach, der hat ihnen alles Gute getan. Preise Gott. Diese Highlights. Dieses Hochland. Geh aufs Hochland drauf. Und bet nicht mit den Problemen, da schlag nicht mit diesen ganzen Zeugs nicht rum. Die besten Orte des Gebetes sind, wo man sich selbst nicht mehr sieht und sich selbst nicht mehr hört. Wo man einfach so in der Stille sein kann, wo man einfach die Menschen nicht mehr sieht, wo man sagt, Herr, ich habe nur dich. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wo kannst du allein sein mit Gott, wo du nicht gestört wirst, wo du ohne Stress bist, wo du mit Gleichgesinnten zusammen bist, die vom Heiligen Geist regiert und gesteuert werden. Das ist der Platz. Das sind die Orte. Und wenn du dieses nicht findest,
dann geh auf den Berg irgendwo. Ich habe ganz tolle Zeiten gehabt. Ich habe mal eine Zeit genommen, mich in eine Berghütte eingeschlossen. Habe jemand gefragt natürlich, bin nicht einfach eingebrochen. Und ich wusste, den gehört in der Berghütte, mich dort zurückgezogen, mit Gott geredet. War ganz toll. Allein, ich habe nur die Bibel mitgenommen und mich selbst und den lieben Gott. Und das war eine tolle Zeit. Einfach so allein sein mit Gott. Da, um diese Berghütte. Und ich habe auch als junger Christ habe ich eine ganz tolle Gebetszeit gehabt am Baggersee in Augsburg. Da bin ich meistens um den Baggersee rumgelaufen und einfach diesen Baggersee zuerst mal, den habe ich sehr gut gekannt, jeden Winkel. Und ich wusste, der Herr ist hier am Baggersee. Ich habe mit Gott geredet und eines Tages passiert etwas Wunderbares. Plötzlich höre ich, Johannes! Johannes! Denke ich, wer ist denn da? Da ist kein Mensch. Ich wusste, dass hier kein Mensch ist. Konnte ja übersehen. Und ich bin vom Herrn gerufen worden. Das war eine Stunde, wo Gott mir begegnet ist, wo er mich bei meinem Namen gerufen hat. Das war nicht meine Einbildung, das war nicht irgendein Fata Morgana oder sonst irgendeine Gehirnspinnerei oder was weiß ich. Johannes, Johannes, nur das. Ich habe Gänsehaut gekriegt. Ich wusste nicht, wie es mir passiert. Aber das war eine Stunde, wo ich gesagt habe, Herr, ich möchte noch mehr von dir. Nicht nur, dass ich Johannes höre, sondern ich möchte dir auch dienen. Und das passiert, wenn wir Gott suchen. Wenn wir Gott suchen, plötzlich erwischt es einen. Wenn du zu Gott gebetet hast, vermeide Spannungen, Stress und Ärger und Streit. Also das sind Einfallstore, wie der Teufel arbeitet. Also leg zuerst alles ab, deshalb schalt ab, schalt alles aus, dass nichts angeht und nichts klingelt und so weiter. Und dann der Streit. Wenn du Streit hast, kannst du nicht beten. Da geht's rauf und runter. Verstehst du? Wenn du Ärger hast, kannst nicht beten. Und wenn du Stress hast, kannst auch nicht beten. Zuerst mal alles Gott abgeben. Deshalb alle eure Sorgen werfen auf ihn und er sorgt für euch. Und dann kannst du erst beten. Beten ist eine Spezialität. Löse dich von allen irdischen Problemen, wenn du betest. Löse dich von der Lust der Welt, von Augenlust, hoffärtiges Leben, vom Essen und Trinken. Eigentlich, wenn du beten willst und möchtest, ess dich zuerst mal satt, frühstücke mal. Und dann geh mit Gott zu reden. Warum? Mit leeren Magen. Du, der knurrt plötzlich, der denkt, Mensch, jetzt habe ich Hunger heute Morgen. Oder trink mal was, verstehst du? Weißt du, wir sollten nicht irgendwie nur sagen, jetzt will ich nur mit Gott reden, die geistliche Speise. Nein, Seele, Geist und Leib. Der Körper muss auch befriedigt werden. Und wenn der Körper befriedigt ist, wenn der Geist befriedigt ist, kein Stress, kein Ärger, kein Magenbrummen, nicht pupsen, Entschuldigung. Verstehst du? Das sind so viel, oder dass die Blase dir drückt. Ich sage das nur in aller Wahrheit. Was passiert, wenn du Gott suchst? Plötzlich knurrt der Magen. Nein, dem musst du vorgreifen. Dem musst du vorarbeiten. Essen, trinken, sehen und hören, alles wegschieben, aufschalten und dann mit Gott reden. Und dann nicht bei Menschen die Ehre suchen, sondern bei Gott die Ehre suchen. Es ist so wichtig, Geschwister, so wichtig beim Beten. Such die Ehre Gottes. Und deshalb schau auch keine Menschen. Und das ist am besten, wenn du einsam bist. Niemand da. Da musst du niemand imponieren. Niemand beeindrucken. So. Noch ein Punkt. Für Eheleute und auch Singles und Alleinstehende. Ist so wichtig. Man soll sich vom Sex nicht enthalten, außer zu beten und zu fasten, steht in der Bibel. 1. Korinther 7, Vers 5. Entziehe sich nicht eines dem anderen, also Mann und Frau, ganz besonders für die Ehe, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, im Einverständnis, wenn beide es wollen, dass ihr zum Beten Ruhe habt und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Gott weiß, dass das menschlich ist. Sex gehört zum Leben. Wie das Atmen. Wir essen, wir trinken. Beten ist Umgang mit Gott, ist Gemeinschaft mit Gott. Ist etwas Intimes, sich mit Gott zu verbinden. Und wenn du an Sex denkst, kannst nicht beten. Wirst abgelenkt. Der Teufel benutzt diese Einfallstore. Echte Beter, der soll nur Lust nach Gott haben. Und deshalb in gegenseitigem Einverständnis. Die Sehnsucht nach Gott soll unsere Seele erfüllen. Hab deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Du musst Lust an dem Herrn haben. Vertraue dem Herrn, Psalm 37, Vers 3. und so weiter, bis Vers 7 könnt ihr nachlesen. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land. Geh in die Gemeinde, in den Gottesdienst und hüte Treue. Sei treu. Das ist es im Psalm 37 hier. Und hab deine Freude an Gott. Genieße diese Freude an Gott. Sing. Und weißt du, wenn du singst, vergisst du. Wo man singt, da lass dich fröhlich nieder, denn böse Menschen haben keine Lieder. Das hat man schon die Völker gewusst. Und so wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht. Sing, preis den Herrn. Dann, nämlich wenn du singst, ist so viel von deinen Sinnesorganen, von deinem Körper in Aktivität. Entweder spielst noch Klavier oder Musik und auf die Gitarre schlägst und du wirst abgelenkt. Und dann erst befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm. Und so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie Mittag. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Und jetzt kommt noch was. Entrüste dich nicht über den Weg des Gottlosen oder des Ungerechten oder des Bösen. Sei nicht böse. Und es ist so wichtig, dass du auf niemanden böse bist, wenn du betest. Dass du auf niemanden ärgerlich bist. Entrüste dich nicht. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, der sich immer durchsetzt, sich behauptet, Erfolg hat, immer Recht bekommt, bei dem alles funktioniert. Entrüste dich nicht. Ach, bei mir klappt's auch. Und dann weiter. Ärgere dich nicht über den Mann oder die Frau, der böse Pläne ausführt und einem das Bein stellt und so weiter. Wenn du betest, überlass alles Gott. Und dann bete. Wie, wo, wann bete ich? Sei immer in Übereinstimmung mit Gott, im Einklang mit ihm. Er ist heilig und wir sollen auch heilig sein. Das heißt, ich nehme nichts mit. Ich nehme nichts mit. Und wir nehmen manchmal so viel mit, wenn wir beten. Die Taschen sind voll. Verstehst du? Äußerlich so beladen, bedrückt. Weißt du, unsere inneren Wünsche und Träume müssen mit dem Vater im Himmel übereinstimmen. Wenn wir mit Gott nicht übereinstimmen, dann schaffen wir das nicht, um das Optimale in seinem Leben zu erreichen, ist Einklang mit Gott zu haben, im Gleichschritt mit dem Herrn zu gehen. Das ist unsere Bestimmung, unsere Berufung. Wenn ein Mensch mit sich selbst nicht übereinstimmt, ist er nicht glücklich, nicht zufrieden. Und wenn er mit Gott nicht übereinstimmt, ist er doppelt nicht zufrieden und nicht glücklich. Fang an, ein glückliches Leben zu leben. Herr, alles Herr bist du. Alles Herr bist du. Alles Herr bist du. Weißt du, diese innere Einheit muss erstmal wiederhergestellt werden, diese Harmonie. Deshalb nehmen viele Haschis und andere Drogen. Warum? Das ist nichts anderes als eine Harmoniedroge. Muss ich das nehmen? Nein, Gott kann mich im Heiligen Geist ausgleichen, so ausbalancieren. Wenn zwischen dem inneren und äußeren Menschen keine Übereinstimmung ist, dann werden wir zerrissen, diese Spannungen, wir kommen nicht drüber hinweg. Wir leben ein gutes Leben, wenn das Herz das bekommt, was es sucht. Frieden mit Gott. Einverstanden mit dem Herrn sein. Mit seinen Zielen übereinstimmen. Dein Wille geschehe. Ich bin im Willen Gottes, im Zentrum des Willens Gottes. Wenn du das weißt, boah, dann lebst du blind. Muss gar nichts groß fühlen. Meine Gebete werden erhört, wenn mein Wille mit dem Willen Gottes übereinstimmt. So simpel, so einfach. So einfach. Wenn meine Gedanken mit seinen Gedanken übereinstimmen, wenn meine Worte mit seinen Worten übereinstimmen, deshalb lies die Bibel bis zur Vergasung. Verstehst du? Bis du nur noch biblisch denkst. Weißt du, wenn du die Bibel so auswendig lernst, nicht nur auswendig lernst, sondern so mit dem Herzen liest, als ein Teil von dir. Oh, das fließt. Herr, ich weiß noch, ich predige auf der Straße, kommt einer zu mir und sagt, Mann, du sprichst wie Martin Luther. Habe ich gesagt, wie bitte? Ich habe noch nicht gelebt zu der Zeit von Martin Luther, aber ich habe seine Bibel gelesen. Weißt du, ich habe die Bibel so gelesen, für mich gab es nichts anderes als Martin Luther, seine Bibel. Ich sagte, der ist so kernig, so urwüchsig und so, ja, perfekt. Also vieles kann ich heute gar nicht besser ausdrücken als das, was er damals gesagt und geschrieben hat. Aber du sprichst wie Martin Luther. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist und was du sprichst. Geh viel mit deiner Bibel, hab deine eigene Bibelübersetzung. Verstehst du? Nimm und lies diese Bibelübersetzung. Kannst natürlich andere auch noch nehmen und vergleichen. Aber es soll eine Bibel sein, was du liest. Heutzutage gibt es so viele Übersetzungen, da liest einer aus der und mal ein bisschen aus der. Jetzt weiß er nicht, wo steht das geschrieben. Also ich weiß noch, was Martin Luther sagt, verstehst du? Diese Martin Luther Übersetzung. So in meiner Sprache, was ich so als erstes gelernt habe, das ist meine Muttersprache. Martin Luther Deutsch. Und wenn ich was in der Konkordanz suche, ich suche immer nach Martin Luther Deutsch. Und ich bin entsetzt, die letzte Bibelübersetzung von evangelischen Kirche, was ich bearbeitet habe, da sind viele Passagen nicht mehr drin, bin entsetzt, deshalb ich nehme meine alte Bibel wieder. Das ist die ganze Passage, was der Ökumene nicht gefällt, den Juden nicht gefällt, was denen nicht gefällt, das wurde alles aus der Bibel gestrichen. Ich bin entsetzt, wenn ich so in der Bibel im Internet suche, da finde ich nicht mit. Die haben auch sogar rausgenommen, diese Bibel, diese alte Bibelübersetzungen. Ja, komisch. Dann suche ich bei Elberfelder, die haben es noch, oder die Gute Nachricht oder sonst was, da finde ich noch was. Aber sonst in der neuen Lutherbibel, da bin ich ausgeliefert, schaue ich gar nicht mehr rein. Entschuldigung, aber so ist es. Wenn deine Taten seine Taten werden, sein Weg mein Weg wird, das ist, wo wir im Einklang mit Gott sind, dann werde ich auch das haben, was ich bitte. Meine Kinder, also die Schullehrerin hat mal unsere Kinder mal getestet und die testen die Kinder. Wenn die Kinder, so die kleinen Kinder, was macht der am Wochenende zu Hause und wie geht's, was passiert da und so weiter. Und da fragt die Lehrerin doch unsere Kinder und die hat uns nachher erzählt, was machen deine Eltern oder eure Eltern, wenn ihr was wollt und ihr nicht bekommt. Dann sagt er, bei uns ist es ganz einfach. Wenn wir nicht machen, was die Eltern wollen, kriegen wir auch nicht, was wir wollen. Verstehst du? Ganz einfach. Also, wenn wir nicht machen, was Gott will, kriegen wir auch nicht, was wir wollen. Verstehst du? Das ist ganz simpel, ganz einfach. Da brauchst du gar nicht große Weisheit und große Erkenntnis. Tut seinen Willen, was er euch sagt, das tut. So, es gibt gesegnete Orte, wo wir Gott hören, besonders nahe, wo wir besonders intim mit dem Herrn sind, so wo Gott mit uns reden kann, wo uns begegnen kann. Und Gott begegnet uns und Jesus begegnet uns, wenn wir über ihn reden. Denk an die Emmausjünger. Und sie sprachen, oh, musste Christus nicht leiden, musste nicht das passieren, musste das nicht alles geschehen. Warum, was ist mit Jesus passiert? Und plötzlich ist Jesus da und spricht mit ihnen. Rede über Gott. Juden sagen einfach, wenn zwei Leute über Gott reden, ist Gott der dritte Mann dabei. Er ist dabei. Die drei Männer im Feuerofen, sie haben Gott gelobt und gepriesen und dann guckt der Nebukadnezar rein und sagt, ich spinne. Ich glaube, das sind vier. Wir haben aber drei reingeschmissen. Ja, aber der vierte sieht aus den Söhnen Gottes gleich. Verstehst du? Die haben Gott gelobt im Feuerofen, Gott gepriesen und da kommt der vierte Mann. Und ich sag dir, wenn Kinder Gottes gemeinsam Gott loben und preisen, da ist der vierte Mann dabei. Wenn zwei sich mit Gott und über Gott unterhalten, dann ist der dritte Mann dabei. Und wenn du allein bist und mit Gott sprichst und Gott redest und Gott proklamierst, laut. Laut. Und ich betone immer laut. Ich habe das selber gelernt, wie wichtig es ist, laut zu sprechen. Da ist der Mund aktiv, da sind die Ohren aktiv. Verstehst du, da ist alles aktiv. Und da hat der Teufel keinen Spielraum. Er kann deine Gedanken nicht beeinflussen, wenn du laut sprichst. So. Und da ist der Herr dabei. Da ist die Gegenwart Gottes dabei. Weißt du, du möchtest die Gegenwart Gottes erleben. Rede mit Gott laut. Oder du wirst Gottes Gegenwart erleben. Gott begegnet uns, jetzt noch ein paar Gedanken ganz schnell, in unserer Schwachheit, in unserer Not, in unseren Zweifeln, in unserer Niedrigkeit, er begegnet uns in Jesus. Also, das ist das Geheimnis Gottes. Wenn du mit Jesus verbunden bist, rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet. Ganz einfach, du musst nicht kompliziert sein. Jesus einfach. Und wenn der Name des Herrn anruft, der wird gerettet. In Jesus sind wir andere Menschen plötzlich. Sein Wille geschieht und alles, was ihr bittet, in meinem Namen. Nicht, weil ich das will, oder weil der Pastor das gesagt hat, oder weil wir das in der Gemeinde so lehren. Nein, was ihr bittet in meinem Namen, das wird passieren. Wenn wir in Jesus sind, sind wir mehr als Jude, Grieche, Heide, Deutsche, Ausländer, Mann und Frau, Arm und Reich. Wir sind Söhne des lebendigen Gottes. Er ist unser großer Bruder. So, Wo findet die wahre Anbetung statt? Wie betet man richtig? Das sind diese Ausgangsgedanken gewesen, die mich beschäftigt haben. Nicht irgendwo, auch nicht hier in Ollenhauer Straße 15. Auch da wird Gott nicht angebetet, sondern Gott wird im Geist und in der Wahrheit angebetet. Das ist nur ein Ort, wo wir uns versammeln. Gebete einfach ohne Filter, was es auch immer heißt, ohne Vorbeter, ohne Vorsänger. Also normalerweise braucht man immer Vorbeter, Vorsänger, ob es jetzt Moslems sind oder Katholiken oder auch manchmal Pfingstler, Fürbitter. Nein, wir können mit Gott direkt persönlich reden, Brüder und Schwestern. Das ist das Schöne dabei. Wir brauchen auch keine gedruckten oder abgelesenen Gebete. Einfach aus dem Herzen. Halleluja, preis dem Herrn. Und dann geht's weiter. Gebete, die wahr und echt sind, authentisch sind, die aus dem Inneren kommen. Und manchmal ist es ganz spontan, wir müssen uns vom Heiligen Geist leiten, bete für das und das. Richard Wurmbrand hat erzählt, ihm ist mal passiert und vielen anderen Christen ist das Gleiche passiert. Plötzlich, während du betest, plötzlich heißt es, bete für Nummer sowieso. Und er hat für Nummer sowieso gebetet. Und das war, später kam er mit jemandem zusammen und das war die Nummer im Gefängnis. Die Gefangenennummer. Gott weiß, für wen du beten solltest. Gott legt eine Last auf und er hilft uns auch das Tragen. Gebete, die mit Jesus übereinstimmen, mit der Ehre Gottes. Interessant ist das Gebet Jesu am Grab vom Lazarus. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Wenn irgendjemand von Gott gehört wird, das ist Jesus. Und alles, was Jesus dem Vater sagt, das wird erhört. Denn er ist unser Fürbitter, unser großer hoher Priester jetzt zur Zeit. Und da sagt er, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Lazarus, komm raus. Verstehst? Er konnte in Autorität sprechen. Die richtige Einstellung. Das ist dieser Ort. Die richtige Einstellung. Die richtige Frequenz. Und Wellenlänge. Bitten, die müssen wir vom Heiligen Geist haben, noch ganz schnell. Wie betet man erhörlich und richtig? Weißt du, in der Musik, wir sollen nach Noten spielen. Ja, wir haben vorne eine Vorgabe, Notenschlüssel, verstehst du, dann was für Dur? Nach Noten. Viele übernehmen und dichten da weiter. Wir sollen im Einklang mit Gott sein, nach seiner Melodie. Verstehst du, sonst kommen wir durcheinander. Nicht, was wir gerade denken. Das kannst du beim Jazz machen. Das trompetet jeder selbst für sich in Treue. So wie das dem Vater gefällt. In der Art Jesu. Das Blut preisen. Weißt du, das Geheimnis im christlichen Leben ist das Blut Jesu Christi. Der Name Jesu und das Kreuz. Unter diesem Zeichen siegen wir. Jesus ist der Schlüssel, wovor der Satan am allermeisten Angst hat. Wir brauchen diese Gegenwart Gottes, diese Powerpoints, diese Kraftorte, wo wir Gott begegnen. Nur ganz schnell, ich habe noch so viel, ich weiß nicht, aber ich möchte es noch loswerden. Es ist so wichtig, dass wir den Ort, da wo die Gegenwart Gottes ist, dort die Herrlichkeit Gottes erleben, dass der Obed-Edom, die Bundeslade war geklaut und die haben dann die Bundeslade getragen und dann wurde sie abgestellt bei dieser Tenne, bei diesem Edomiter. Und weißt du, dort fanden die Gottesdienste. Und dort kamen die Leute, dort haben die Leute Gott angebetet, dort haben die Leute Gott gesucht. David ist eifersüchtig und neidisch geworden. Nein, nicht hier bei diesem Mann, bei mir muss die Bundeslade sein. Ich möchte nach Jerusalem sie bringen. Du siehst, wenn die Gegenwart Gottes, der Hausaltar bei dir ist, und die Bundeslade Gottes da ist, die Gegenwart des Herrn da ist, der Friede Gottes da ist. Weißt du, die Leute werden eifersüchtig. Die werden eifersüchtig auf dich. Aber naja, die können es sein. Aber du wirst gesegnet. Die Gegenwart Gottes ist spürbar und greifbar, fassbar. Es ist wie eine Tankstelle, verstehst du? Die Leute kommen, die wollen auch Gott erleben. Ich möchte auch dabei sein. Ich möchte auch gesegnet sein. Leider, ich bin traurig, ich bin sehr traurig. Früher, so, als ich anfing zu predigen, da gab es Leute, die waren so erfüllt von der Gegenwart Gottes, dann kamen andere Leute, ich möchte auch so sein wie die Schwester. Ich möchte auch so werden wie der Bruder. Verstehst du? Da kamen die Leute zusammen, die haben nicht viel gesagt, einfach, simpel, aber die haben etwas ausgestrahlt. Wenn du Umgang mit Gott hast, hast du eine Ausstrahlung. Versteht? Das steckt an. Die Leute spüren, da ist ein Engel da. Georg Müller, von dem heißt es, wenn der irgendwo reinkommt, keiner musste wissen, dass es Georg Müller ist. Aber irgendwie, die Leute spürten, hier ist ein König. Hier ist eine hohe Persönlichkeit da. Nicht, dass sich Leute sich umgedreht haben, nein, die spürten ein, in der Esoterik sagt man Aura. Da steht, der hat eine Ausstrahlung. Christen sollten eine Ausstrahlung wieder haben. Und wir haben diese Ausstrahlung nur, wenn wir Umgang mit Gott haben. Nur. Und das ausschließlich. Die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele. Ja. Voll Heiligen Geistes. Erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Übernatürlich. Sie waren, da sogar der Schatten, muss das vorstellen, nicht die Berührung, der Schatten des Petrus, die Leute heilte. Dein Schatten, Halleluja, was es auch immer ist, soll die Leute heilen. Die Blumen gedeihen. Bei vielen Leuten gedeihen die Blumen nicht einmal. Und gehen ein. Nicht, dass es dunkel ist. Oder, weißt du, die Blumen wachsen überall. Aber manche Leute haben so eine Ausstrahlung, dass der Vogel sogar die Federn verliert. Ja, ich weiß, wovon ich spreche. Das habe ich schon alles in der Seelsorge erlebt. Ja, und ich bin einmal zu einer Familie gekommen, verstehst du, der Vogel war fast nackt, der Kanarienvogel im Käfig, die Federn alle rausgefallen, und ich habe mich gar nicht, und ich habe gesagt, also, wenn ich euer Vogel wäre, mir würden auch alle Federn ausfallen. Verstehst du, ihr schimpft, ihr flucht, ihr regt euch auf und ärgert euch, singt, spielt, und was sollen wir machen? Ich sollte für den Vogel beten, nämlich. Verstehst du, weil er keine Federn mehr hat. Und dann, weißt du, Gott führt manchmal. Das glaubst du gar nicht, was Gott alles macht. Dann zeigt er mir, die sollen christliche Musik auflegen. Wenn sie nach Hause gehen, oder was auch immer, so Anbetungskurse, sie sollen damals gab es Schallplatten. Die sollen Schallplatten oder zur Tonband laufen lassen. Gute, christliche, ruhige Musik, kein Rap und kein Rimmidimmi. Verstehst du? Und der Vogel, plötzlich wachsen dem Vogel wieder Federn. Sind gewachsen. Da musst du gar nicht beten, dass wir mit den Vogelfedern wachsen. Aber die Atmosphäre ist so wichtig. Du glaubst gar nicht, in eine schlechte Atmosphäre, Blumen gehen ein, Vogel verliert die Feder oder Katze gehen die Haare aus, womöglich. Ja, passiert alles. Ja, ich rede keine Märchen, ich weiß. Die Kommunisten haben etwas festgestellt. Und die haben ihre Milchproduktion im Kolchos wollen sie erhöhen. Weißt du, was sie gemacht haben? Musik laufen lassen. Schöne, beruhigende Musik. Und die Kühe haben mehr Milch gegeben als vorher. Musik. Weißt du, Musik ist eine Form der Anbetung, des Lobens, des Dankens, des Preisens, diese himmlische Atmosphäre. Musik. Fang an, Gott zu loben, zu preisen. Und du wirst sehen, du bist in einer Oase, mittendrin in der Wüste, in der Wildnis, eine Oase. Überall, wo Menschen Jesus ähnlich werden, wo sie erfüllt sind mit seinem Heiligen Geist, da ist die Gemeinde Jesu, die Herrlichkeit Gottes da. Und wo die Herrlichkeit Gottes ist, da wachsen dem Vogel die Federn, der Katze die Haare und die Blumen gedeihen prächtig. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass, wo man dich lobt und preist, da entwickelt sich alles zum Positiven. Da ist man gesegnet, da ist man gestärkt, da ist man erquickt. Herr, da ist wirklich Leben. Da ist Leben in Fülle. Und Herr, ich bitte jetzt, schenk meinen Brüdern und Schwestern, wo sie auch immer sind, jetzt in diesen Augenblicken, wo sie immer dein Wort jetzt hören, dass sie ermutigt werden, dir zu vertrauen in kleinen Dingen. Es fängt alles klein an. Herr, und du hilfst uns, gerade jetzt diese kleinen Anfänge in Jesu Namen zu starten, anzufangen mit 5 Minuten beten. Herr, anzufangen mit irgendwelchen kleinen Dingen in unserem Alltag, in einem Badezimmer, wo auch immer, mit dir zu sprechen, Herr, dass wir wieder unseren Hausaltar haben, einen Herrgottswinkel, wo wir dir begegnen, Herr Jesus. Ich danke dir. Segne meine Geschwister. Amen. Preis Gott.